Jawohl, so, das wird jetzt die absolute Kurzfassung meiner Predigt. Aber ihr wisst ja, in der Kürze liegt die Würze. Gut. Mein Thema heute ist geliebt sein von Gott oder beziehungsweise die Auswirkung der Liebe Gottes auf mein Leben. Und ich möchte einfach zu Beginn beten. Vater im Himmel, ich möchte jetzt einfach danken für dein Wort. Ich danke dir für jeden, der jetzt zuhört. Und ich danke dir, ja, dass in deinem Wort steht, dass der Heilige Geist oder die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen ist. Und Herr, ich danke dir, dass wir einfach uns geliebt wissen dürfen und beten, Herr, dass wir ja einfach zur vollen Gottesfülle kommen in Jesu Namen, indem wir alle Dimensionen deiner Liebe erfassen. Amen. Ja, ich möchte gleich mal beginnen mit einer Stelle aus 1. Johannes. 1. Johannes 4, 8 bis 10. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Also was wir hier ganz klar rauslesen ist, zum einen, Gott ist Liebe. Sag es mal laut an deinem Platz. Gott ist Liebe. Er ist die Liebe. Er liebt nicht nur, sondern Liebe ist sein Wesen. Also noch bevor irgendwas geschaffen war, gab es Liebe. Gott hat niemanden gehabt zum Lieben, also hat er sich selbst geliebt. Und das Schöne ist, dass es eigentlich auch wieder ein Zeichen für die Trinität ist, weil Gott, der Vater, den Sohn liebt, der Sohn den Heiligen Geist und die lieben sich alle gegenseitig. Also in der Gottheit ist Liebe aufgrund der drei Personen und das ist die perfekte und vollkommene Liebe. Und das große Ziel für uns als Christen ist, dass wir Teil dieser wunderbaren Einheit werden, dass wir Teil dieser vollkommenen Liebe werden. Deswegen hat auch Jesus in Johannes 17 gebetet, ich bete, dass sie eins seien, dass sie gleich wie ich in dir bin und du in mir bist, dass sie einander lieben, wie wir einander lieben. Also er sagt, die Gemeinde soll einander lieben, wie der Vater den Sohn liebt und der Sohn den Vater liebt, in einer vollkommenen Liebe. Und wir alle wissen natürlich, dass es schier unmöglich ist, weil wir das gar nicht erzeugen können, so eine Liebe. Deswegen ist es wichtig, und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, dass wir erkennen, worin die Liebe besteht. In Vers 10 lesen wir das, nämlich nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Das ist total wichtig und so eine Kernaussage dieser heutigen Predigt. Gott liebt uns. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir ihn lieben, dass wir einander lieben, sondern dass er uns liebt. Er hat uns zuerst geliebt. Er ist der Ursprung und deswegen müssen wir unterscheiden. Gott ist Liebe, aber nicht jede Form der Liebe ist Gott. Nochmal, Gott ist Liebe, aber nicht jedes Verständnis von Liebe, das wir haben, ist Gott. Nicht jede Emotion ist Gott. Gott ist Liebe und das ist, was wir brauchen. Und mit dieser Liebe sollen wir einander lieben. Und das ist ein total übernatürliches Werk. Das bedeutet, zuallererst müssen wir schauen, dass wir in der Liebe Gottes gegründet sind, weil dann kann diese Liebe durch uns fließen. Also werden wir zu einem Kanal seiner Liebe. Gott ist Liebe und sie besteht darin, dass er uns geliebt hat und nicht wir ihn lieben. Ich möchte jetzt mal die Römer 5 vorlesen. Da gibt es drei Verse, auf die ich mein Augenmerk richten möchte. Und zwar der Vers 6, 8 und 10. Ist total interessant, was wir hier lesen. Bevor wir uns das anschauen, wenn ich an Liebe denke oder wenn ich so, ne, dann denke ich oft an meine Frau, an meine Kinder, an meine Eltern, an Menschen, die mir nahe sind, die ich wirklich leidenschaftlich lieben kann. Wo ich weiß, hey, die liebe ich über alles, weil ich einfach so connected bin mit denen und wir so eine tolle Vergangenheit gemeinsam haben. Ja, auch mit meinen Kindern, die liebe ich einfach über alles. Da kann kommen, was will, die liebe ich, das steht. Und für die würde ich mich aufopfern. Das ist einfach. Aber jetzt schaut mal, wie Gott ist. Römer 5, Vers 6, denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Also an dem Punkt, wo wir schwach waren. Vers 8, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Okay, nächstes Level. Wir waren schwach, wir waren Sünder. Er ist für uns gestorben. Aber um zu verstehen, was schwach und Sünder bedeutet, lesen wir jetzt Vers 10. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, jetzt kommt's, als wir noch Feinde waren, jetzt ist es unmöglich. Wie kann ich, wenn ich jetzt mal versucht zu erklären, ich könnte niemals einen Feind lieben, wie ich meine Frau liebe. Ich könnte niemals einen Feind lieben, wie ich meine Kinder liebe. Das ist für mich aus menschlicher Sicht gesehen unmöglich. Und jetzt kommt eben Gott ins Spiel. Da ist Gott Gott und wir Menschen. Und das müssen wir einfach erstmal so akzeptieren. Da hat er einfach ein anderes Kontingent und Potenzial an Liebe. Und jetzt sagt Jesus zu uns, ihr sollt eure Feinde lieben. Es ist unmöglich, die Feinde zu lieben. Und deswegen befinden wir uns oft in so einem Rachezyklus, in so einem Zirkel der Rache. Ja, und Jesus sagt, mein ist die Rache, ich will vergelten. Also wo ist ein Stopp her? Und das bedeutet, wenn dich jemand verletzt hat, ein Feind verletzt ja normalerweise, der tut dir weh. Ihn zu lieben bedeutet, ihm zu vergeben. Ihn zu lieben bedeutet, alle Anklage, alle berechtigte Anklage fallen zu lassen. Und das ist unmöglich für uns Menschen. Dazu bedarf es ein Wunder in meinem Herzen. Und das ist aber, was Jesus getan hat. Er ist für dich und für mich gestorben, als wir noch Feinde waren. Und das ist für uns erstmal, das sagen wir nicht gerne, weil Sünder zu sein, wir nicht gleichsetzen mit Feind sein. Aber die Tatsache ist, bist du nicht für Jesus, bist du gegen Jesus. Und jede Sünde, die du gegen deinen Nächsten richtest, gegen deine Liebsten richtest, gegen deinen Chef in der Arbeit richtest, den du nicht so magst, oder gegen wen auch immer richtest, diese Sünde richtet sich zuallererst immer gegen Gott, deswegen vergibt Gott. Sonst bräuchte er dir nicht vergeben, wenn du ihn nicht verletzt hättest von Anfang an. Und das ist, weshalb, weil diese Sünde so ein Problem darstellt in diesem vollkommenen Plan seiner Liebe, dass wir da eingebettet sind als Menschen in Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und diese Sünde, die trennt das, die will das nicht, der Teufel will das nicht. Aber wisst ihr was, völlig egal, was der Teufel will oder nicht, Jesus sagt, ich will dich. Jesus sagt, deswegen bin ich gekommen, deswegen musste ich sterben. Ich bin nicht gestorben, weil Menschen mich ans Kreuz gebracht haben. Ich bin nicht gestorben, weil du gesündigt hast. Ich bin gestorben, weil ich wollte. Jesus wollte für dich ans Kreuz gehen, weil er dich liebt. Er hat sich bewusst dafür entschieden. Er hätte Legionen von Engeln schicken können, die das verhindert hätten. Aber er ist ans Kreuz gegangen. So, dafür bedarf es ein tiefes Verständnis und eine große Offenbarung. Was für eine Liebe, die Jesus am Kreuz von Golgatha erwiesen hat. Sie war selbstlos, bedingungslos und absolut unverdient. Zu einem Zeitpunkt, wo wir Feinde waren. Das berührt immer wieder neu mein Herz, zu verstehen, welch eine Gnade es ist, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist. Wir feiern jetzt bald Weihnachten. Was für ein Opfer. Wir sehen natürlich immer diesen Weg ans Kreuz, aber wir müssen auch mal den Weg von Himmel auf die Erde sehen. Leute, das ist für mich einfach nur krass, dass Jesus den besten, vollkommensten Ort verlässt. Für dich und für mich. Das ist das Allerheiligste, was du dir vorstellen kannst, das Reinlichste, das Schönste, das Beste im Vergleich zu dem Schäbigsten, Dreckigsten und Ekligsten. Weil genau das ist es, der Weg vom Himmel zur Erde. Und der Vater sagt, tu es. Und Jesus hat gesagt, ich mach das. Aber nicht nur das, dass er auf diese Welt gekommen ist. Und von Anfang an hat er natürlich dort gleich Verfolgung erlebt. Er hätte als Kind umgebracht werden sollen. Ja, da gab es ganz, ganz viele, die seinen Namen ihn nicht an. Aber wisst ihr, was Jesus getragen hat und gepusht hat? Auch wenn die Seinen ihn nicht annahmen, hat ihn doch der Vater von Anfang an angenommen. Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich wohlgefallen. Das hat seine Identität in einer Art und Weise gestärkt. Nichts konnte diese Identität brechen. Er war geliebt und er hat sich geliebt gewusst vom Vater, bevor er irgendwas getan hat. Insofern war da eine gewisse Gelassenheit, eine gewisse Ruhe, da war eine Entspanntheit, aber da war auch eine unbändige Leidenschaft für Menschen und für den Vater im Himmel, weil er sich geliebt gewusst hat. Und ich denke, Jesus ist ja so das Vorbild für uns. Und die Person, die das am besten gelebt hat, meines Erachtens, von den Jüngern jetzt mal gesprochen, von den 12 Jüngern, war der Johannes. Ich möchte mal über Johannes und Petrus sprechen kurz. Johannes 3, lass uns mal die Story lesen. In Johannes 13, das war das letzte Mal, das bedeutendste Abendessen der Welt. Johannes 13, 18 bis 26. Nachdem dann Jesus den Jüngern die Füße gewaschen hat: Ich spreche nicht von euch allen, ich weiß, welche ich erwählt habe, aber es muss die Schrift erfüllt werden: Der mein Brot aß, tritt mich mit Füßen. Schon jetzt sage ich es euch, ehe es geschieht, damit ihr, wenn es geschehen ist, glaubt, dass ich es bin. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer jemanden aufnimmt, den ich senden werde, der nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Also hier sehen wir wieder diese Einheit. Als Jesus das gesagt hatte, wurde er erregt im Geist und bezeugte und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Das erinnert mich an so ein Weihnachtsessen. Ja, total harmonisch alles bis zu dem Punkt. Die haben sich gut unterhalten und auf einmal sagt irgendjemand in der Familie, was komplett unangebracht ist. Ja, und du denkst so, muss das jetzt sein? Come on, du zerstörst hier die ganze gute Stimmung. Und genau das ist, was Jesus in dem Moment gemacht hat. Er hat irgendwas hat ihn einfach gestört. Etwas hat ihn erregt im Geist. Und dann bringt er das auf den Tisch. Einer unter euch wird mich verraten. Da sahen sich die Jünger untereinander an und ihnen wurde bange, von wem er wohl redete. Also ihr müsst euch das so vorstellen, alle hatten so total Schiss. Oh mein Gott, wer wird es sein, wer wird es sein? Jeder hat so ein bisschen rumgeguckt. Aber natürlich war es so. Es war aber einer unter seinen Jüngern, der zu Tische lag an der Brust Jesu. Den hatte Jesus lieb, sagt es mal, den hatte Jesus lieb. Nicht der hatte Jesus lieb, sondern den hatte Jesus lieb. Und jetzt kommt der Simon Petrus. Ich bin ja schon so ein geheimer Fan von Petrus. Ich finde ihn einfach lustig. Und der Simon Petrus, der winkt ihm zu, dass er mal hier fragen soll: Ey, du bist jetzt gerade am nächsten dran an Jesus, Johannes. Frag doch mal, wer es ist, von dem er redet. Da lehnte der sich an die Brust Jesu und fragte ihn: Herr, wer ist's? Jesus antwortete: Der ist's, dem ich den Bissen eintauche und gebe. Und er nahm den Bissen, tauchte ihn ein und gab ihn Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. So, das ist jetzt die Story. Und zwei Charaktere, die hier total prominent sind in der Geschichte, ist einmal der Johannes und der Petrus. Johannes, der fünfmal in seinem eigenen Evangelium sich bezeichnet als den Jünger, den Jesus lieb hat. Den Jünger, den Jesus lieb hat. Und ich glaube, das macht den Johannes im Vergleich zu allen anderen echt einzigartig. Aber vor allem wird es uns ganz klar, wenn wir mal die zwei Personen vergleichen, Johannes und Petrus. Ich möchte mal eine Parallelstelle vorlesen oder eine andere Stelle vorlesen aus Markus 14, wo wir jetzt ein bisschen den Petrus mal unter die Lupe nehmen. Johannes 14, ab Vers 27. Und Jesus sprach zu ihnen: Ihr werdet alle Ärgernis nehmen, denn es steht geschrieben: Ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Wenn ich aber auferstanden bin, will ich vor euch hingehen nach Galiläa. Petrus aber sagte zu ihm, und das ist so typisch Petrus wieder: Wenn auch alle Ärgernis nehmen, so doch ich nicht. Er war total selbstbewusst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, gleich mal eine Schelle: Heute in dieser Nacht, denn der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Er aber redete noch weiter: Auch wenn ich mit dir sterben müsste, Jesus, werde ich dich nicht verleugnen. Das Gleiche sagten sie alle. Also ihr seht hier Petrus, der war ein Großmaul. Ja? Der hat gesagt: Jesus, ich liebe dich. Und Johannes war der sich geliebt gewusst hat. Also haben wir einmal hier den einen Jünger, der sagt, Jesus, ich werde alles für dich tun, ich werde dich niemals verleugnen. Und dann hast du den anderen, der an seiner Brust lag. Du hast diese zwei Charaktere. Und wisst ihr, wer sich geliebt weiß, der bleibt. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Wer sich geliebt weiß, wer eingebettet ist in der Liebe des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, wird bleiben. Wisst ihr, Christsein ist kein Sprint, sondern es ist ein Marathon. Und da werden Hochs und Tiefs kommen. Du wirst du wirst richtig durchgeschüttelt werden. Und was Gott möchte, ist, dass du in ihm eingebettet bist. Er ist der Weinstock. Wir sind die Reben. Getrennt von ihm können wir nichts tun. Aber wenn wir in ihm sind, dann werden wir Frucht bringen, die bleibt. Eine Frucht, die bleibt. Ich will keine vergängliche Frucht. Ich will eine unvergängliche Frucht für mein Leben. Aber dazu ist es wichtig, dass ich verstehe, wie sehr mich Gott liebt. Dass ich eine größere Offenbarung dessen habe, wie sehr Gott mich liebt, als wie ich Gott liebe. Ich würde sogar sagen, die Art und Weise, wie du Gott liebst, hängt sehr davon ab, wie sehr du verstehst, wie Gott dich liebt. Und jetzt wollen wir mal zum Kreuz schauen. Johannes 19, Vers 25. Es standen aber bei dem Kreuz Jesus, seine Mutter und seiner Mutter Schwester Maria, die Frau des Klopas, und Maria Magdalena. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger, siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Es ist nicht stark, Jesus hatte seine Vertrauten, seinen engsten Kreis, das sind die 12. Aber der Einzige, der von ihnen übrig blieb, am Kreuz, bei Jesus war. Alle anderen haben ihn verlassen. Der Einzige, der dort war, ist der, den Jesus lieb hatte. Der es verstanden. Ich meine, Jesus hat ja alle lieb gehabt, absolut. Aber er hat verstanden, er hat eine Offenbarung davon gehabt, dass Jesus ihn liebt. Und das ist der Grund, warum er geblieben ist. Selbst in der schlimmsten Stunde ist er geblieben, weil er wusste, dass Gott sein Versprechen halten wird. Dass das nicht das Ende ist. Alle anderen sind weg, inklusive Petrus. Petrus, der auf einmal Angst überkommen hat, der hatte so viel Angst. Er war weg. Dachte, oh mein Gott, vielleicht wird mir dasselbe widerfahren wie Jesus. Und tatsächlich das, was Jesus prophezeit hat, ist auch eingetroffen. Aber Johannes, er blieb. Aber nicht nur, dass er blieb, sondern dass auch Jesus noch vom Kreuz ihm einen Auftrag gibt. Kümmere dich um meine Mutter. Was für ein Hammer. Was für eine Beziehung. Jesus und Johannes, da war so eine Innigkeit, so eine Vertrauensbasis. Und Leute, ich glaube, wir können alle so werden wie Johannes. Aber wichtig ist, dass wir uns aufmachen und einfach Zeit mit Gott verbringen, auf dass wir verstehen, was es bedeutet, geliebt zu sein. Und das ist erstmal so ein, ich sag mal, derjenige, der liebt, der wird weniger Kritik einfahren als derjenige, der vielleicht nicht bekannt ist dafür, dass er so viel liebt, sondern dass er geliebt ist. Warum ist es so? Einer, der liebt, der tut viel, der macht viel, der zeigt es, der will das zeigen. Ich lieb dich, ich lieb dich, ich lieb dich. Und das ist überhaupt nicht falsch, wir sollen das auch tun, aber es muss aus der richtigen Motivation heraus geschehen. Ja? Und ich sag mal, Petrus und Johannes mal diese Namen zu erklären, die Namensbedeutung. Und daraus leitet sich was Interessantes. Und zwar, Johannes heißt, Gott erweist Gnade. Petrus heißt, oder Kephas heißt, der Felsen. Ja, und er ist ja dann tatsächlich auch der Felsen geworden und einer der großartigsten Leiter der Gemeinde geworden. Aber ich denke, in dem Zusammenhang dieser Geschichte muss man mal einfach das so sehen. Gnade und Gesetz. Das Gesetz ist eingemeißelt worden in Steine, aus dem Fels genommen im Endeffekt. Ja, und das Gesetz ist genau das, sagt genau das. Du musst etwas tun. Du musst dir die Liebe verdienen. Du musst lieben, 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 kämpfen, kämpfen, machen, machen, machen. Aber die Gnade sagt, du bist geliebt. Alles, was zählt, ist das Opfer, welches Jesus Christus gegeben hat. Das ist das Wichtigste. Das ist dein Fundament. Das ist die Basis. Darin besteht Liebe, dass du von Gott geliebt bist. Und das ist so der Unterschied zwischen Petrus und Johannes zu dem Zeitpunkt gewesen. Petrus hat versucht zu zeigen, Jesus, ich bin für dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Aber wisst ihr, das Herrliche ist, auch wenn du so eine gesetzliche Denkweise hast, wird Jesus dir begegnen an irgendeinem Punkt deines Lebens und er wird dich fragen, liebst du mich? Liebst du mich? Und in dem Moment hat er eigentlich das Herz von Petrus komplett wiederhergestellt und geheilt und er hat verstanden, nicht meine Liebe ist es, die mich trägt, sondern es ist die Liebe Gottes, die Liebe Jesu, die mich trägt. Und dann hat Jesus ihm den Auftrag gegeben, weide meine Schafe. Und jetzt noch zum Schluss zwei andere Personen, nämlich Martha und Maria. Lukas 10, 38, ab Vers 38. Als sie aber weiterzogen, kam er in ein Dorf. Da war eine Frau mit Namen Martha. Die nahm ihn auf und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihnen zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach, Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt alleine dienen? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Ich weiß nicht, kennt ihr noch das Buch von, ich glaube Gary Chapman heißt er, 5 Sprachen der Liebe? Ich möchte mal hier kurz einblenden lassen. Das sind die 5 Sprachen der Liebe. Zweisamkeit oder Quality Time, Lob, Anerkennung, Geschenke von Herzen, Hilfsbereitschaft, Zärtlichkeit, also Umarmung, Trost. So, das sind die 5 Sprachen der Liebe. Und jetzt habe ich mir so gedacht, was ist eigentlich die Liebessprache von Gott? Ich würde sagen, alle 5. Da ist er wie eine Frau. Meine Frau hat auch alle 5. Also muss man vielseitig lieben. Aber wenn ich mir so die Frage stelle, was ist Gott das Allerwichtigste? Dann würde ich sagen, ich weiß nicht, was würdet ihr denn sagen? Machen wir mal hier. Ja, genau, es ist die Nummer 1. Das Wichtigste für Gott ist Quality Time. Übrigens für meine Frau auch. Wichtigste für sie ist die Quality Time, die Zweisamkeit. Und wisst ihr, Zweisamkeit lebt davon, dass man nicht nur zusammen ist, sondern dass man dem anderen die ungeteilte Aufmerksamkeit gibt. Weil dann, wenn sich die Blicke treffen und du anfängst, dich wirklich mit deinem Gegenüber auseinanderzusetzen, das ist echte Qualität. Weil dann fängst du an, wirklich empathisch dich hineinzuversetzen, in den anderen zu fühlen. Das ist so das Schöne bei einem alten Ehepaar, die sich wirklich gekümmert haben um ihre Liebe. Ja, die müssen gar nicht viel reden, da reichen Blicke und die wissen schon, was los ist. So eine Vertrautheit möchte Gott mit dir haben. Er kennt dich, er liebt dich, aber kennst du ihn? Und wenn du in die Augen Jesu schaust, dann siehst du, und das ist das Herrliche, wenn du ihn liebst, mit Leidenschaft und Liebe in seine Augen schaust, das öffnet etwas für dich, nämlich seine Leidenschaft und Liebe für dich. Aber das kannst du nur sehen, wenn du dich mit ihm abgibst. Und zwar echte Qualitätszeit. Echte Qualitätszeit. Lob und Anerkennung definitiv ist etwas, was wir tun. Unser Leben soll eine Anbetung für ihn sein. Wir sollen ihn loben, wir sollen ihn preisen. Lippenlob, das ist alles wichtig. Geschenke von Herzen. Ja, Römer 12, 1, wo es heißt, stellt eure Leiber dar als ein Gott wohlgefälliges, lebendiges Opfer. Ich denke, das ist, was damit gemeint ist, dass wir uns geben, komplett. Hilfsbereitschaft, da reden wir von diesem Martertum, ja, dass wir dienen. Und das ist auch in Ordnung, wir sollen dienen und auch so Gott unsere Liebe zum Ausdruck bringen. Aber das alles, was wir hier lesen und dann Zärtlichkeit, das ist Liebe deinen Nächsten, wenn ich jetzt an den Leib Christi denke. Ja? Und ja, Zärtlichkeit, wir sind ja die Glieder. Versteht ihr, was ich meine? Das ist ein interessantes Bild. So, aber wenn wir jetzt mal diese ganzen vier anderen nehmen, alles fließt aus dieser Quality Time. Alles fließt aus der Quality Time heraus. Die Zweisamkeit ist das Wichtigste, was mich wieder denken lässt an die Stiftshütte, an das Allerheiligste, an den Tempel. Das Allerheiligste ist der Ort, von dem wir leben sollen. Der Ort, wo nur du und Gott ist. Der Weg zum Thron, zum Gnadenthron ist frei für dich. Wann hast du es das letzte Mal so richtig ausgenutzt? Jesus ist für dich am Kreuz gestorben, der Vorhang ist zerrissen, der Weg ist frei. Du kannst hin. Geh wieder vor Gott, nimm dir diese Zeit, diese Qualitätszeit. Ich weiß noch, Suzette Hatting, glaube ich, hat diese Predigt mal rausgehauen. Die hat mich echt berührt. Und sie hat gesagt, zu viele Menschen leben aus dem Vorhof heraus. Die machen und tun und dienen und dieses und jenes. Aber wir müssen wegkommen vom Vorhof hin ins Allerheiligste. Von diesem Kern aus müssen wir Gott dienen, ihn lieben, ihn loben, ihn preisen, andere lieben. Von dort aus, und das hat Johannes verstanden, deswegen ist er geblieben. Lasst uns ins Zentrum rücken, zu Gott, zu Jesus. Und das Zentrum ist ja auch so ein geniales Bild, eingebettet inmitten des Vaters, Sohnes und Heiligen Geistes. Da ist, wo wir sein sollen. Und wenn wir das tun, dann wird eine Liebe aus uns fließen, an der die Welt uns erkennen soll. Für mich ist es immer verrückt, wenn ich denke, so an unsere Einheit sollen die uns erkennen? Wie soll das geschehen? Aber es ist tatsächlich so, an unserer Einheit werden sie erkennen. Die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, wie wir einander vergeben, wie wir einander lieben, ist ein absolutes Zeugnis für die Welt. Weil das ist, was uns unterscheidet von den anderen. Licht und Finsternis. Nicht irgendein Fußballstar, der ein cooles Zeugnis gegeben hat von Jesus, ist, was Leute in die Gemeinde zieht, vielleicht das auch zum gewissen Punkt. Aber du und ich, wir sind gefragt, dass wir einander lieben. Gleich wie der Vater und der Sohn einander lieben. Und das ist ein übernatürliches Werk. Und dazu müssen wir uns geliebt wissen. In Jesu Namen. Amen. Lasst uns aufstehen und das einfach nochmal richtig ziehen. Herr, ich möchte einfach danken für jeden, der hier ist und du weißt ganz genau, wer wo steht, ob wir im Vorhof sind, ob wir im Allerheiligsten sind, Herr. Aber eines wollen wir tun, wir wollen umkehren, Herr. Vergib uns, wo wir wie Martha mehr aufs Dienen besinnt waren, mehr aufs Machen besinnt waren, wie Petrus mehr darauf besinnt waren, dich zu lieben. Herr, wir wollen wieder zurückkehren zum Ursprung, darin, wo Liebe besteht, dass du uns liebst, dass du uns zuerst geliebt hast. Und Herr, ich möchte echt beten, gerade in dieser Adventszeit, Herr, und jetzt, wo dann bald Weihnachten vor der Tür steht, führ uns ins Allerheiligste. Führ uns an dein Herz, an deine Brust, in Jesu Namen. Amen. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf uns und gebe uns seinen Frieden. In Jesu Namen. Amen.